Hallo Philipp!
Hallo Antonia.
Ich kann es schon nicht mehr hören. Es ist so schön. Wir haben jetzt den 6. Frühling zusammen.
Nein.
Ja, ich glaube schon,
wie
oder?
Wie auch alle denken, jede Folge fangen die beiden damit an, dass sie sich selber dafür auf die Schulter klopfen, dass sie schon so lange diesen Podcast haben und dass sie es selber nicht glauben.
Das stimmt aber nicht, komm. Aber das machen wir nicht jede Folge, öfters. Aber nicht jede Folge.
Ja, haben wir schon.
Aber 6 nächstes, Jahre hättest du gedacht?
Antonia, komm. Und als nächstes erzählen wir wieder, dass die Vögel uns Halt geben und die Welt ist immer viel verrückter geworden.
Ja, wieso
ist das? Und dann
ist
geht man
so?
Raus und ja. Dann singt die Amsel und das ja. Erdet einen. Also ja. Langsam müssen wir uns echt mal was Neues ausdenken.
Nein, finde ich überhaupt nicht. Bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Vielleicht anders ausdrücken. Vögel sind immer da. Nein, Gott. Aber jetzt, nein, aber ich 6 Jahre und
ja,
ich finde es, ich möchte kurz nochmal sagen, ein Chapeau auf uns,
ja,
wie du
Chapeng.
Schon meintest, Chapeng auf uns.
Richtigen Chapeng.
Nein, wie schön es ist, dass wir immer noch unabhängig nach 6 Jahren weiter Spaß haben
ja.
Und diesen Podcast mit Liebe machen. Dafür, also wirklich, darüber freue ich mich besonders in Zeiten, wo jetzt gerade so viel passiert und ich so viel zu erzählen habe und du wahrscheinlich noch
ja.
Mehr. Und ist es nicht schön? Ist es nicht
ja,
schön?
Ja, und das, du hast ja völlig recht, es ist schön und wir sind älter geworden mit den Vögeln, aber das hält uns auch jung. Und ich meine, 2020, also da war Angelo Merten noch Kanzler. Also
ja,
es ist ja
überleg
alles
mal. Da hat der Angelo noch hier rumgefegt.
Und guck mal, wir haben 3 Kanzler überlebt.
Ja.
Also dann, und wie viele
ja.
Päpste? Wie viele Päpste?
Ja.
Also,
nein.
Nee, aber das wow. Ist schon, das ist schon besonders, da hast du recht.
Ja.
Und vielleicht machen wir dieses Jahr, das sagen wir auch jedes Jahr. wir haben ja, glaube ich, im April angefangen, 2020. Und da könnten wir natürlich überlegen, machen wir wahrscheinlich eh nicht, aber dass wir mal so ein kleines Best-of machen oder so.
Ja.
Oder auf jeden Fall eine Special-Folge.
Oder irgendwas.
Die, ja,
irgendwas
die dann nicht.
Machen.
Oder irgendwas privat ohne
ja.
Mikro und die Leute wissen gar nicht, was wir da machen.
Und dann
aber
erzählen
wir
danach davon, wie toll es ist.
Genau,
war.
Das können
alle
wir machen.
So
und
schön.
Es könnte uns auch irgendjemand da draußen, hallo, mal zum 6. Geburtstag anständige Technik schenken. Wir produzieren hier
ja.
alles selbst.
Ja.
Das zahlt uns keiner, wir kriegen
ja.
kein Geld, wir zahlen das Vogelfutter selbst, jede Erdnuss, jede Erdnuss da draußen.
Jede kleine, geschrubbelte Erdnuss ist
ja.
von uns bezahlt. Ich finde auch, jetzt langsam können wir mal aufhören, gibt uns endlich Futter oder
ja.
irgendwas, gibt es
genau.
uns.
Also es ist schon unverschämt, dass wir
ist
darum betteln müssen.
Ja.
Aber die Leute denken ja, wir kriegen hier eine riesen Gage.
Das stimmt.
Und das ist ja alles nicht richtig. Wir machen es für uns, für die
ja.
Vögel.
Ja.
Und das ist auch richtig so, das macht uns auch weiterhin Spaß. Wir wollen gar nicht Teil dieses kapitalistischen Systems sein, das uns
ekelhaft.
So viel Mist eingebrockt hat. Aber
ja.
wäre schon schön.
Es wäre schon gut, neues Equipment. Heute Nachmittag werden Philipp und ich darüber reden, welches Equipment wir brauchen. Und dann werden wir euch das nächste Mal mitteilen, damit
ihr
auch
wüsstet,
alle Bescheid wisst.
Wenn ihr wüsstet, dass wir hier immer noch mit so einem Ding aus den 90er Jahren
ja.
und... Naja,
ja,
das
was
wisst,
gebrochen
das
ist.
Ihr.
Meinst
vor
es
allem,
auch noch gebrochen? Meinst
vor allem,
auch
wenn
noch
ihr
kaputt?
Wüsstet,
oh Mann,
das wissen die hören
nee.
Das ja.
ja
das
ja.
rauscht ja.
Ja.
Naja.
Komm, hör
also,
auf. Ja, hör
also,
auf. Erzähl mal,
Sinn.
Morgenreport jetzt erst.
Boah,
mal.
Wir haben jetzt auch wirklich sehr, wir kriegen jetzt wieder Beschwerden. Wir haben gerade ganz viel ineinander geredet. Das hassen die Leute ja.
Ach.
Die letzten Folgen haben wir das gut gemacht.
Ach.
Aber jetzt haben wir uns richtig schön... durcheinander gequatscht. Aber da mussten jetzt alle durch. Also.
Ja, komm jetzt, komm. Wirklich, ich muss auch sagen, ineinander gequatscht. Hör mal, das gibt good vibes. Da passiert was, hier ist was los. Es
ja.
ist wie draußen. Jetzt fang an. Was ist los? Gute Überleitung.
Ich muss wirklich sagen, wir haben uns ja, glaube ich, das ist noch gar nicht so lange her, vor 2 Wochen oder so gehört, mit dem rosa Flamingo. Da war ja schon ein Hauch von Frühling in der Luft. Aber jetzt ist hier, also hier ist jetzt, alles, was alles, was Rang und Namen hat, legt jetzt richtig los. Und ich muss sagen, nach unserem Brandenburger Horrorwinter, das war ja hier 8 Wochen Schnee und Eis am Stück, wundere ich mich A, dass überhaupt noch irgendjemand überlebt hat und B, dass, also ich habe wirklich vergessen, wie schön diese ersten Frühlingstage Ende Februar, Anfang März sind. Also
ja.
Die machen alles wieder gut. Jeden einzelnen grauen Tag im Dezember, Januar und Februar machen diese Tage jetzt wieder gut. Es ist, ich bin, als wäre ich verliebt. Wirklich.
Ja. Also. Ja, sehe ich genauso. Und ich muss auch sagen, je länger wir diesen Podcast machen, je länger je länger man sich mit Vögeln auseinandersetzt, sie beobachtet und so, desto mehr weiß man Februar, März zu schätzen. Muss ich wirklich mal sagen.
Ja.
Weil man einfach die Vögel so gut auch beobachten kann. Es gibt noch keine großen Blättchen, es ist alles noch so ein bisschen kahl, aber es passiert eben auch mega viel und man kann so viel entdecken und es ist so eine schöne Zeit. Wie du schon richtig sagst, ich bin genau bei dir.
Absolut. Und früher, bevor wir den Podcast hatten oder auch viele Leute, die sich nicht mit der Natur und mit Vögeln beschäftigen, für die ist ja Frühling oft erst zu Ende April, Mai. Dann geht es richtig los. Mhm. Verstehe ich auch. Der Mai ist nach wie vor einfach natürlich ein Traum. Aber wenn man sich mit der Natur beschäftigt, dann kann man das alles so schön in die Länge ziehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die drei Schneeglöckchen, die man jetzt entdecken kann, oder die Winterlinge, sondern genau wie du sagst, die Misteldrossel, die wir auch nicht vor allzu langer Zeit behandelt haben.
Ach, die Misteldrossel.
Die singt Ende Februar, sogar hier bei uns in unseren grauen Kiefernwäldern hat hier die erste Misteldrossel gesungen. Jetzt kommen die Singdrosseln dazu. Mhm. Die Gartenbaumläufer sind ganz früh dabei, die Kleiber. Ja. Ja. Und das ist alles so toll. Erstens, wie du sagst, man kann lernen, sie zu unterscheiden, weil man hört etwas und dann denkt man, oh, was ist das denn? Und dann guckt man und dann mit etwas Glück sieht man den Vogel.
Ja.
Im Mai hört man etwas, denkt, oh, was ist das denn? Dann guckt man, ja, und dann war's das auch.
Ja.
Weil da ist dann alles mega dicht und grün und so.
Ja.
Deswegen ist das echt eine gute Zeit, jetzt Vogelgesänge zu lernen. Ich bin gerade, also Morgenreport, ich krieg den Bogen. Gestern Morgen habe ich eine große Hunderunde gemacht und bin durchgedreht vor Freude. Und dann habe ich eine Meise gehört und Meisen stellen mich jedes Jahr um diese Jahreszeit wieder auf die Probe. Weil erstens zum Beispiel die Kohlmeise, voll der Anfängervogel, hat so viele, hat so eine große Varianz in ihren Rufen, dass man manchmal denkt, wer bist du denn?
Ja.
Und dann guckt man und denkt, ach so, na toll. Aber auch die anderen. Und gestern hatte ich eine Weidenmeise.
Ach,
und
toll.
Die ist ja optisch schwer von der Sumpfmeise zu unterscheiden. Der Ruf ist aber ziemlich klar. Habe ich gehört, habe ich dann mit dem Fernglas beobachtet, wusste, es ist keine Sumpfmeise. Und habe das so 10 Minuten lang versucht zu machen, damit mein Gehirn diese Verknüpfung herstellt, damit ich das endlich mal mir merke.
Raffe. Ja.
Ja, das wird aber dann jetzt in einem Jahr, stehe ich wieder genauso da. Das macht aber nichts. Das hält ja auch fit. Aber darüber habe ich mich sehr gefreut. Also, dass man selbst bei so, ich sag mal, bei Meisen, wo man denkt, die hat man ja immer um sich, dass man da jetzt nochmal genauer hinguckt, das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Und das freut mich total, hat mich sehr gefreut, die Weidenmeise gestern. Und ansonsten muss ich sagen, ein paar Highlights, bevor wir das vergessen und es schon das Jahr so fortschreitet, die Lerchen kommen gerade hier zurück.
Ach, wie schön.
Also die Feldlerchen, und auch da denke ich immer jedes Jahr, also wo wart ihr, wie geht's euch? Das ist einfach dieser Gesang. Mhm. Die Sonne scheint, man geht durch die Felder und über einem schwingt sich eine Lerche in die Luft. Da gibt es ja auch das schöne alte Volkslied von Paul Gerhardt, steht auch in unserem ersten Buch. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täubchen fleugt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Und das sich in die Luft schwingen, was die Lerchen so gut können, das ist für mich der Inbegriff dieser Freude. Weil es ist das eine, wenn die Amsel auf dem Dachfirst sitzt und singt, aber dieses in die Luft schwingen und dabei aus voller Kehle singen, das ist so schön. Also da bin ich gestern wirklich im positiven Sinne fast durchgedreht. Ich war so glücklich. Ich stand da und der Hund war vor allem immer so vorgerannt und war immer so, boah, wo bleibt der denn? Weil ich immer so stand und geguckt und gehört und das war einfach ein Traum. So,
ach,
das war mein Highlight gestern die Feldlerche und die erste Heidelerche, die ist ein bisschen seltener, braucht auch so trockenere, sandige Böden, wie der Name schon sagt. Ich weiß gar nicht, ob wir die Heidelerche schon mal explizit haben gemacht haben. Sollten wir machen?
Ja, wir haben sollten ein paar, also da wollte ich sowieso mit dir drüber reden,
ja.
Wir sollten ein paar Vögel in die Dose oder sogar mal entscheiden zu machen, weil ich habe mich ein bisschen geärgert und dachte, nein, das ist jetzt, eigentlich will ich über diesen Vogel reden,
ja.
Weil ich hatte ja auch so eine, wenn ich übernehmen darf kurz,
ja, bitte.
Ich hatte ja in den letzten Wochen eine tolle Begegnung. Ich war hier spazieren. Ich laufe jetzt auch immer mit meinem Fernglas gerade rum, weil, wie du schon richtig sagst, jetzt kann man wirklich viel sehen.
Ja.
Und es ist eine richtig gute Zeit, um Vögel zu beobachten. Und dann habe ich Gänsesäger erspäht auf dem Weiher bei uns hier, in der Nähe. Und bin ein Riesenfan und bin jeden Tag dahin gerast. Und sie waren, ich glaube mal, sechs Tage hier, zwei Pärchen. Ein Paar war schon früher weg. Und das andere Paar war ungefähr eine Woche da und ich habe mich so verliebt in die. Sind so, also vor allen Dingen die Weibchen, wie man diese Feder.
Ja, mit ihrer Frise.
Ja, mit der Frise. Ich dachte, ich breche zusammen. Ich habe auch alle dahin jetzt kommt mit, wir müssen und so. Und alle so, ach, wie schön. Und dann so weitergegangen. Ich so, wie kann man jetzt? Stundenlang konnte ich da stehen und habe Aufnahmen gemacht. Mein Hund saß genau hier, wie Helgewinn, saß die Rosi, der Hund meiner Mutter, dann irgendwann so völlig gelangweilt neben mir und guckte mich nur so an, was macht die Alte hier? Es nervt, weißt du so? Es war auch noch kalt, ne? Es war jetzt noch nicht so warm wie jetzt. Also das sind wirklich Vögel, die würde ich sehr gerne bald besprechen. Ganz, ganz toll. Wunderschön und auch wie schön als Pärchen sie unterwegs waren, es war, und die Geräusche, also gibt ganz viel zu erzählen. Und ein weiterer Vogel, der mich entzückt hat, man kann es nicht anders sagen, ich bin ja ein, oder wir sind ja ganz große Fans von den Schwanzmeisen, um nochmal auf Meisen zurückzukommen, und die sind hier in Köln seit einem Monat auf jeden Fall mir, weil ich aber auch den Gesang oder das Geräusch von denen jetzt sehr gut kenne.
Ja.
Sind die überall zu sehen, hier in den, in den Wäldchen, und die sind ja, also erstmal, da braucht man natürlich meistens ein Fernglas, aber hör bitte auf.
hör bitte auf. Die sind ja die kleinsten und
feinsten. Ja.
Die haben wir aber schon mal behandelt, oder?
Ja, haben wir gemacht. Ja. Aber ich will nur sagen, also die habe ich hier erspäht und öfters erspäht und habe mich so gefreut. Und noch eine Sache, die ich erzählen wollte für Köln, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon angedeutet, aber es ist wirklich interessant, wie viel mehr Stare ich sehe hier in Köln. Auch über den Winter gesehen habe und auch jetzt fliegen sie in Grüppchen rum.
Ja.
Sehr viele Stare unterwegs, und ich habe auch einen, der hier brütet, und Philipp, wärst du dabei gewesen, wir wären durchgedreht. Ich stand da und habe ihn beobachtet, wirklich.
Mit seinen Flügeln.
Nein, wie er vor seinem, wir wissen ja jetzt mit Starren, wie es abläuft, ne? Wie er vor seinem kleinen Löchelchen.
Löchelchen.
Ja, wirklich vor diesem Löchelchen rumsitzt und die ganze Zeit, auch wenn ich komme, dann so leiser singt. Und dann immer die Flügelchen so ein bisschen schweißt und dann wieder so. Und dann fliegt er immer ins Loch, guckt raus, bringt was rein, bringt es wieder raus. Also es ist leider kaum auszuhalten.
Ja. Wirklich. Ja, krass. Und das ist interessant, weil, also Stichwort Stare, wir sind wie immer, auch das erzählen wir jedes Jahr im Frühjahr, hier ein bisschen später dran, weil die sind tatsächlich gerade erst so kurz nach dem Frost, letzte Woche vor 10 Tagen oder so, hat man gemerkt, wie sie sich aus diesen großen Schwärmen in kleinere Gruppen zusammengetan haben und dann jetzt auch gelandet sind und sich die ersten Nistkästen angucken. Aber erst ganz, ganz zaghaft, also wirklich erst seit diesem Wochenende. Aber ich weiß genau, was du meinst, und das ist wirklich das Allerschönste. Also mehr Frühling geht gar nicht. Das ist so.
Ja, und ich will nur was dazu sagen, weil es zeigt auch eine Sache, die haben wir auch schon oft das gesagt, aber die ist mir echt aufgefallen in letzter Zeit. Je mehr man über einen Vogel weiß, desto interessanter wirklich ist es dann auch, ihn zu beobachten.
Ja.
Weil also jetzt mit dem Star ist das ein super gutes Beispiel. Wir haben ja einen Film über Stare gedreht, wir haben ein Buch geschrieben, wir kennen den Vogel wirklich sehr gut.
Ja.
Und dann zu sehen, wie er da sitzt und dieses, Ja, dieses Balzverhalten ist einfach, es ist einfach so süß. Und dann hat er so eine ein kleines Blümchen rausgebracht und saß mit dem Blümchen auf dem. Also, es ist, also deswegen, das ist schön. Und ich weiß gar nicht, wir haben doch jetzt immer eine Buchvorstellung, die wir, also wir wollen ja immer Bücher jetzt vorstellen. Letztes Mal haben wir es vergessen.
Nein, da habe ich doch ganz spontan, habe ich doch noch das Die Vögel Nordamerikas vorgestellt.
Stimmt.
Aber, das war wirklich aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, stimmt. Ne? Aber eine sehr gute, also ganz toll, gibt es jetzt übrigens vom Taschenverlag eine Ausgabe.
Super.
Will ich aber dazu, weil wir jetzt in dieses Verhalten auch reingehen, kurz das Buch schon mal anteasen. Darf ich das?
Ja. Ja, okay. Wir können diese Kategorie, finde ich, die wir ja neu erfunden haben, die kann einfach irgendwann in der Folge kommen. Ich finde jetzt.
Die kann jetzt kommen. Super.
Jetzt.
Weil, das ist, ja, super, weil das passt sehr gut zu dem, was ich gesagt habe. Und zwar ist es ein absolutes Nerdbuch, sage ich jetzt mal. Es ist ein Buch, was man liest, wenn man wirklich, ich sag mal, viel über einen Vogel, über ein Verhalten oder die Entstehung oder Ökologie erfahren will. Also das ist ein Kennerbuch, Josef H. Reichholf, du kennst ihn wahrscheinlich, Ornis, das Leben der Vögel, ist wirklich ein sehr gutes Buch, muss ich sagen. Also ich habe immer gerne da drin gelesen, er geht total ins Eingemachte, also wirklich Nerd-Wissen ist da drin. Ich weiß nicht...
Aber auf jeden Fall auch so geschrieben, dass man es gerne liest. Das finde ich immer wichtig. Es ist nicht so, dass man denkt, es ist jetzt hier zu detailreich, sondern es sind super spannende Fakten, aber es ist trotzdem ganz gut zu lesen, finde ich.
Ja, es ist gut zu lesen. Es ist, hier und da geht der, es ist super zu lesen, aber du musst schon auch was erfahren wollen. Du möchtest nicht geplänkelt werden, sondern es geht richtig ins Eingemachte.
Ja.
Ich liebe das ja, ich finde das ja manchmal mag ich auch lieber so ein bisschen ein bisschen einlesen, dann wie so ein Coffee-Table-Book, ne, hier mal ein bisschen lesen, da mal. Aber wenn ich dann reinkomme, dann finde ich das schon richtig geil. Und für die Leute, die den Herrn Reichholf nicht kennen, ist ein ganz bekannter Biologe aus Deutschland, der hat zusammen mit Grimek, Stern, Hubert Weinzel, der hat die Gruppe Ökologie gegründet in den 70ern. Ich glaube, das war der Vorläufer für den BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Also ganz bekannt, hat Millionen Bücher geschrieben, hat auch so ein paar interessante Ansichten, gerade was Klimaerwärmung anbelangt, hier und da stimme ich nicht mit ein, aber kann man ja mal sich ein bisschen einlesen. Interessant ist es auf jeden Fall, hat auch gesagt, zum Beispiel ist er einer, der sagt, wir sollten alle Tiere in den Schutz stellen und nicht nur rote Liste etc. machen, sondern alle Tiere, damit da sozusagen Respekt vor der Natur ist und so. Also interessante Themen und oder Thesen, die er da in die Welt setzt. Ne?
Ja, gut. Kannst du gleich nochmal, weil das gerade sehr schnell ging und ich denke gerade an die Hörerinnen und Hörer, das wird nochmal einmal diesen Titel und den Namen immer wiederholen am Ende dieser Buchvorstellung. Ich glaube, das wäre sehr nett.
Ja, also pass auf. Josef H. Reichholf, so heißt er. Und das Buch heißt Ornis, das Leben der Vögel.
Ja.
Ist auch ein wirklich sehr schönes Cover mit zwei Bienenfressern, die wunderbar, wunderbar gemalt sind. Wirklich richtig schön gezeichnet. Bei Ullstein herausgekommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht wann. Ich gucke jetzt mal, wann es rausgekommen ist. 2016 kam es raus. Und dann sind da so... Ja, zum Beispiel hat er auch einen Abschnitt Die Säger, könnte ich jetzt vorlesen. Mache ich aber nicht, mach mal beim anderen Mal.
Ja.
Und dann geht es um Vogelzug, Vogelmonitoring. Also es geht um die Entstehung der Vögel, auch mega interessant, Federn.
Super.
Ne? Also,
da habe ich ja eine riesen Bildungslücke, ist mir neulich aufgefallen. Ich liebe ja Vögel, wie du vielleicht weißt, aber ich habe wirklich diese ganze Dino-Geschichte und so, da weiß ich fast nichts.
Ja, schlimm. Da guck mal, da gibt es ein ganzes Kapitel für Urvogel und Ursprung der Vögel.
Okay,
gut. Super interessant. Da erzählt er auch über, was gefunden wurde, übrigens in Deutschland, auch sehr viel in Bayern, Solnhofen.
Ja.
Super interessant. Ganz, ganz toll. Cool. Also, super Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe total gerne da drin gelesen und finde auch, ja, wie gesagt, diese kleinen Anekdoten, ja, wenn man schon so ein bisschen Allgemeinwissen hat, super tolles Buch. So.
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich habe das Buch, aber ich werde es auf jeden Fall mal wieder aus dem Regal holen, weil ich habe es auch nie ganz gelesen. Das ist eins, was ich immer mal wieder greife, aber das werde ich jetzt bald tun und vielleicht sogar über die Säger lesen.
Ja.
Und die sollten wir auf jeden Fall aufschreiben oder wir entscheiden, dass wir sie nächstes Mal machen. Können wir auch machen.
Ich finde, wir machen sie das nächste
Mal. Ja, ich finde, wir haben jetzt ein paar Mal gezogen, jetzt können wir wieder ein paar Mal wünschen.
Ja.
Oder?
Finde ich auch. Und wir machen die Säger.
Dann machen wir die Gänsesäger. Es gibt ja auch Mittelsäger und es gibt auch Zwergsäger. Das sind die allerkleinsten und feinsten. Aber gut, wir haben ja noch viele Jahre vor uns. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die Gänsesäger nächste Woche. So, ja, und dann wollte ich dich fragen, haben wir die Grauammer eigentlich schon gemacht? Nee, ne?
Nee, ich glaube
nicht. Weil die hat gestern auch das erste Mal gesungen, jedenfalls da, wo ich lang gegangen bin. Und das ist ja unsere größte Ammer und wir haben den Ortolan gemacht, wir haben die Goldammer gemacht.
Nee, ich glaube nicht, dass wir die Grauammer
haben. Ich glaube, die Grauammer haben wir noch nicht gemacht. Die würde ich auch sehr gern dieses Frühjahr machen.
Ja, ja.
Also Grauammer und Heidelerche, das sind meine beiden Wünsche. Beides eher beigefarbene Vögel. Aber ja, genau, das sind ja auch beides Arten des Offenlandes. Also vielleicht machen wir die nicht direkt hintereinander, aber erstmal finde ich es gut, dass wir den Gänsesäger machen, weil wir haben auch nach wie vor natürlich weniger Wasservögel oder Wartvögel, da kommen wir ja heute zu, da fehlen uns noch einige. Deswegen machen wir nächste Woche oder nächstes Mal den Gänsesäger.
Ja, ja gut, ja super, freue ich mich.
So.
Gut, nun, dann machen wir jetzt die Alpenstrandläufer, die tollen.
Den Alpenstrandläufer, der ja, also so wie immer in der Vogelwelt, hat man ja in dem Moment, wo du den Vogel ziehst, ein kleines Bild oder gar kein Bild. Und es ist so, ich meine, das wissen wir, unsere Tendenz zu den Vögeln, die wir besonders toll finden und lieb und süß und niedlich und schön, das sind eben oft die Singvögel oder zumindest die man so häufig um sich hat, glaube ich, oder?
Absolut, also, ja, so. Die man kennt.
Genau, und das ist ja auch logisch, die kann man ja auch oft beobachten und so weiter. Deswegen ist es immer bei diesen Arten so, dass man sich ein bisschen einlesen muss. Und dann aber, finde ich, und das ist ja auch das Tolle an unserem Podcast, dann entdeckt man hier und da ganz viele Dinge, die man schon wusste oder die man super spannend findet. Und ich finde, der Alpenstrandläufer ist so eine Art. So.
Ja, ja.
Hast du ihn schon mal gesehen oder hast du schon mal irgendwas mit ihm, also hast du eine Verbindung zu dieser Art?
Nee, ich habe keine Verbindung zu dieser Art. Ich denke auf jeden Fall, dass ich ihn gesehen habe, auch gehört habe schon, aber nicht bewusst und ja, habe jetzt auch nicht wirklich eine Verbindung. Du?
Ja, also auf dem Zug habe ich ihn gesehen und das ist eigentlich, also er ist ja einer der häufigsten Wartvögel, Limikolen, sagt man ja als Fachbegriff Europas, aber auch der Welt. Also was ja spannend ist an dieser Art, ist, dass er zirkumpolar, habe ich gelernt, vorkommt. Das heißt, er ist nicht nur in Europa heimisch, sondern eigentlich auf allen Kontinenten, dort aber überall ganz im Norden. Das heißt, um den Nordpol herum, also Nordrussland, Skandinavien, Island, Kanada und so weiter, dort kommt er überall vor, zieht dann aber auch überall in den Süden, bei uns meistens in die Mittelmeerregion oder nach Westeuropa. Und das Wattenmeer, Nationalpark Wattenmeer, ist eben eines der wichtigsten Rastgebiete. Und da war ich früher öfter und habe dort öfter auf Vögel geguckt an der Nordsee. Und die großen Schwärme mit diesen kleinen Wartvögeln, die habe ich noch sehr gut vor Augen. Man kann die auf den ersten Blick dann gar nicht so gut unterscheiden. Und gerade im Schlichtkleid sind die relativ ja, schwer von anderen zu unterscheiden. Aber ich habe auf jeden Fall diese großen Schwärme häufig gesehen, aber jetzt schon sehr lange nicht, weil ich einfach nicht mehr auf diesen, ich war nicht an diesen in diesen Zugrouten, da befinde ich mich gerade nicht mehr so viel.
Genau. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und er ist ja irgendwie, was ich gesehen habe, drei Viertel seines Lebens verbringt er
ja
auf dem Zug, ne?
Ja.
Oder im Winterquartier.
Und, genau. Und das ist auch nochmal interessant, weil viele denken ja immer, wenn die Vögel in den Süden ziehen oder dass sie das irgendwie am Stück machen. Und es gibt Arten, die machen sehr viel am Stück, aber es gibt auch Arten, die verbringen sehr viel Zeit ihres Lebens auf dem Zug. Und deswegen sind diese Rastgebiete so unglaublich wichtig. Also wenn es eben das Wattenmeer nicht gäbe, dann wäre das für diese Art das Ende, weil sie könnten nicht einfach sagen, ach ja, das ist jetzt weg, dann fliegen wir eben woanders hin oder so. Weil dort gibt es so viel Nahrung, in Form von Wattwürmern und den ganzen Krebstierchen und so weiter, wenn das Wasser sich zurückzieht, dass diese Vögel, die Strandläufer, die Limikolen, dort einfach auch lange Rast machen können und sich Energie anfressen können, in beide Richtungen, im Frühjahr und im Herbst.
Absolut, ne? Genau. Ja, es ist also nicht nur das Bruthabitat wichtig, sondern
genau
auf dem Weg dahin sozusagen. Ja.
Genau, und er ist ein typischer Wartvogel, also ich meine, oder er gehört zu den Strandläufern, wie man schon, wie der Name schon sagt, beziehungsweise ich glaube, Strandläufer ist gar kein in der Systematik ist das gar keine Familie. Die Familie ist Schnepfenvögel und die Ordnung sind die Regenpfeiferartige, das habe ich nachgeguckt. Mhm. Die Regenpfeifer können wir übrigens, also den Flussregenpfeifer, der brütet hier bei mir in der Gegend auch, den könnten wir auch mal behandeln.
Das ja, finde ich
einer,
auch.
Mhm. Einer, der in
den kenne ich
der,
auch.
Genau, und der ist auch im Rheinland und so, den gibt es eigentlich im Binnenland recht häufig, also das heißt recht häufig. Und da könnte man wunderbar mal auf das Thema Veränderung unserer Flüsse eingehen, wollte ich nur mal sagen. Müssen wir uns merken,
ja.
Wo ich hier gerade Regenpfeifer gesagt habe. Genau, und genau, im Schlichtkleid sind die alle relativ ähnlich, diese ganzen Limikolen, aber im Prachtkleid hat der Alpenstrandläufer eben diese sehr ausgeprägte schwarze Unterseite.
Genau, das fand ich total interessant. Ja, das wusste ich nämlich nicht. Ja.
Wunderschön.
Super schön.
Und wenn man sich mal Bilder anguckt, auch von der Oberseite und der Unterseite zusammen, der sieht eigentlich perfekt getarnt aus, wie so ein moosbewachsener Stein in der Tundra.
Mhm. Ja, also, oder wie so Algen am Meer von oben, ne? Dieses Rostbraune von oben, von den Flügeln sozusagen.
Ja, genau.
Prachtkleid. Das sieht ja, wenn man so zum Beispiel an der Nordsee ist, weiß man ja, da liegen dann immer so rostbraune Algen, vertrocknet, da würde man den überhaupt nicht erkennen.
Genau.
Krass.
Und auf dem Zug ist er eben eher grau-weiß, also auch gut für diesen Sand oder diesen Schlamm. Genau, mir ist nur aufgefallen, diese Farbgebung von diesem rostbraun und dann weiß und unten schwarz, das ist total wie dieses Brutgebiet. Also er brütet eben in diesen typischen weiten Ebenen ganz, ganz im Norden, wo es ja auch wirklich nur kurz warm ist und wo auch nur kurz so eine Brutzeit überhaupt funktioniert für diese Vögel. Das ist ja auch der Grund, warum er da jetzt nicht ewig abhängt.
Nee, der haut da schnell wieder ab, wenn die Brut durch ist sozusagen.
Ja.
Die fängt im April an, ne? April fängt er an zu brüten dann.
Ja. Ich hole mal ganz kurz Paris Vogelbuch, das liegt hier am Nachbartisch. Mhm. Und in der Zeit musst du kurz was erzählen, weil ich muss dafür 5 Meter laufen.
Sekunde. Oh Gott, was soll ich denn hier erzählen? Naja gut, also ich kenne auf jeden Fall keine ähnliche Art, die so gefärbt ist im Prachtkleid mit diesem Bauchfleck. War mir neu. Oh. Ich dachte immer, er wäre weiß-grau, aber das war mir auch neu, dass er sich so verfärbt. Ich weiß nicht, Philipp, kennst du da einen anderen, eine ähnliche Art, die sich auch so verfärbt? Oder das ist doch eigentlich ziemlich besonders bei dem, oder?
Ich glaube, die Strandläufer verfärben sich alle so, aber also deswegen sehen die sich ja im Winterkleid alle so ähnlich. Mhm. Das ist ja das, was die ganzen Ornis Jahr für Jahr in diesen Rastgebieten vor große Rätsel stellt. Mhm. Ist ganz schwierig, die zu unterscheiden.
Ach,
aber
im
Prachtkleid sind die alle schon ein bisschen farbiger, aber nicht so wie der Alpenstrandläufer.
Das meinte ich aber im Prachtkleid. Ja, okay, gut. Weil
also,
ich das nicht kannte vom Prachtkleid.
Genau, der Alpenstrandläufer ist schon besonders,
besonders,
ich sag mal, abwechslungsreich.
Mhm.
Wo habe ich ihn denn? Ich finde ihn nicht.
Ach, und der ist so süß, wenn man den, ich habe ihn ja jetzt live so mir nur auf dem Video angeschaut, ja. Aber was besonders tolle sind auch die Flüge zusammen. Die haben auch diese Flüge, kann man auch sich angucken, falls man jetzt nicht am Watt mehr ist oder so. Die fliegen also auch so ein bisschen in Formation. Das ist auch ja, total schön.
Auch oft so über diesen Wellen, vorne genau. Über der Brandung. Und ich meine, Strandläufer ist ja auch der perfekte Name für ihn. Übrigens, dieses Alpenstrandläufer ist natürlich total irreführend. Ja. Ich habe, also es passt ja auch gar nicht zusammen, Alpen und Strand. Da gibt es ja verschiedene Theorien, warum er so heißt. Eine ist, habe ich nachgelesen, es gibt die Lappländischen Alpen, also quasi eine Gebirgskette im Norden Skandinaviens, und dass, da er dort brütet, wurde er ja, damals von den Altvorderen so benannt, aber es ist bis heute nicht ganz klar, warum er so heißt, weil es passt eigentlich nicht gut zusammen. In den Alpen kommt er nicht vor.
Nee, er wurde von Karl von Linné wurde er benannt. Dafür ist, ja. Er, ist er bekannt. Er hat den irgendwie gesichtet und ich glaube sogar im in den Lappländischen Alpen. Und deshalb heißt er so.
Ja, das kann gut sein. Ich lese mal vor.
Ja, hau rein.
Alpenstrandläufer. Calidris alpina. 16 bis 20 Zentimeter. Und da muss ich direkt mich unterbrechen. Viele denken ja bei diesen Wartvögeln immer an so storchenähnliche große Wesen. Das sind ja wirklich oft kleine Vögel, ne? Also kleiner als eine Amsel. Also wirklich, wirklich, ja, viel kleiner als man denkt. Der häufigste kleine Strandvogel an unseren Küsten. Schnabel schwach gebogen, im Schlichtkleid oben einheitlich grau, unten weißlich. Im Prachtkleid oben rotbraun mit schwarzem Bauchschild. Weibchen zumeist größer und langschnäbliger als Männchen. Jungvögel an Brust und Flanken dunkel gefleckt. Im Flug deutlicher weißer Flügelstreif. Der weiße Bürzel durch dunkle Mitte zweigeteilt. Flugruf schnarrend. Trrrr. Balzgesang des Männchens, ein anhaltender Triller. Drür, drür, diri, diri. Brütet auf Strandwiesen, in Mooren, Sümpfen und in der Tundra. Auf dem Zug in riesigen Schwärmen im Watt. So ist das. Und der Alpenstrandläufer ist übrigens, wie ich schon sagte, Brutvogel einmal um den Nordpol herum. Er ist in Schottland Standvogel, also im Norden Großbritanniens. Dort ist es offenbar so, dass die Winter dann milder sind als sonst wo. Und es gibt auch ganz, ganz wenige kleine Brutvorkommen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also 2017 gab es noch 8 Brutpaare auf der Insel Kirr in Mecklenburg-Vorpommern. Wäre mal interessant. Es kann aber sein, dass es die nicht mehr gibt. Er ist auf jeden Fall vom Aussterben bedroht auf der roten Liste bei uns, aber das liegt natürlich daran, dass wir im äußersten Süden seiner seines eigentlichen Lebensraumes und Verbreitung vorkommen. Ne? Aber es ist eben auch einer dieser Verliererarten des Klimawandels, weil solche Brutplätze dann aufgegeben werden, wenn es hier 1, 2, 3 Grad wärmer wird und die Vögel immer weiter nach Norden gedrängt werden. Und wenn dort die Verhältnisse sich auch nicht unbedingt verbessern, dann wird natürlich das Brutareal insgesamt kleiner in den nächsten Jahren, ne? Muss man ganz klar sagen.
Hier steht auch, glaube ich, 4 bis 5 Brutpaare noch.
Ja, aber das sind ja oft Zahlen, die auch schon 10 Jahre alt sind. Und das ist bei so einer kleinen Menge natürlich, müsste man mal nachgucken. Ja. Aber interessant, dass der überhaupt, wusste ich nicht, dass er überhaupt so weit im Süden vorkommt.
Ja, ich lasse ihn auch mal singen. Genau, so hört er sich an. An Trillern und Trillieren.
Schön, ja, ist typisch. Ich schön war ja übrigens, ich war ja schon oft auf oder in Island und ich muss sagen, das verbinde ich sehr damit. Also jetzt. Da ist er Brutvogel, Aber dieser Sound ist insgesamt eben ein totaler Limikolen-Wartvogel-Sound. Auch die Rotschenkel, die Brachvögel und so weiter. Und kann ich allen nur empfehlen, mal irgendwann nach Island zu fahren. Ist natürlich jetzt touristisch, hat sich da sehr viel verändert, aber die Isländer sind ja so stolz auf ihre Natur, dass man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen muss, dass sie da irgendwie völlig überrannt werden. Das regeln die gerade ganz gut, aber das ist wirklich krass, weil du da links und rechts der Straßen, wenn du dein Auto parkst, hast du da im Frühling und Sommer diese ganzen Arten fliegen da rum und du hast diesen Sound, das ist so, als würdest du hier bei dir morgens die Amsel hören. Bin ich da morgens aufgewacht, in irgendeiner Hütte gepennt und war umgeben von diesem Wartvogel Trillern. Das ist wirklich, wirklich toll. Daran erinnert mich der Ruf sehr. Ja.
Ja, es ist einfach ein ganz anderer Moment, so Seabirds die ganze Zeit zu
hören. Ja, sagen, genau. Ne? Und auch erinnert mich auch an Holland. Ich war ja sehr viel in Holland im Urlaub früher und eine Art, die wir dann irgendwann behandeln können, sind Sanderlinge. Und Sanderlinge sind, glaube ich, genauso groß wie die Alpenstrandläufer. Und die waren immer, wenn wir im Frühjahr dort waren oder im Herbst, auf dem Zug und überhaupt nicht scheu. Die waren immer an der Nordsee, am Strand. Wir sind da spazieren gegangen und da war immer eine Gruppe Sanderlinge, also so 10, 20 von diesen kleinen Vögeln.
Ja, die sind wirklich winzig.
Du kennst die, oder? Also die immer mit der Brandung so rennen und dann geht die Welle zurück und dann rennen sie sozusagen zurück und picken im Strand die Larven und das Getier, was sozusagen angespült wird. Mhm. Und die sind eng verwandt, also es sind also auch Strandläufer. Und das verbinde ich auch mit diesem Sound, und auch dieser Jizz, dieses am Strand entlanglaufen. Und wie gesagt, nicht umsonst heißen sie Strandläufer.
Gepaart mit so einem Möwenschrei, ne?
Das ist schon. Genau. Ja. Noch ein paar Hard Facts zum Thema Fortpflanzung. Das vergessen wir ja oft. Wir hatten auch mal Hörerinnen und Hörer, die sich gewünscht haben, dass wir vielleicht mehr dazu sagen, ob die Vögel Zugvögel sind. Das wissen wir in diesem Fall schon. Und wo sie ihr Nest bauen und so weiter. Bodenbrüter, also ganz klassisch. Das sind, so wie alle Wartvögel, die meisten jedenfalls, klassische Bodenbrüter, haben deswegen auch so braun-beige Eier, ganz doll gefleckt. Die sehen also auch aus wie dieses Flechtenmoos auf Stein in der Tundra. Super getarnt. Und es ist tatsächlich ein napfförmiges Nest, habe ich nachgelesen, was meistens so unter so einem Grasbüschel versteckt ist am Boden. Genau.
Deshalb soll man ja auch nicht durch Dünen rennen und sowas, die abgesperrt sind, meiner Lieben.
Genau, das ist richtig.
Oder und Hündchen. Freilaufen.
Genau, auch keine Hunde. Und das ist übrigens auch, Möwen sind große Feinde, die holen sich eben die Eier gerne. Und deswegen ist diese Tarnung auch so wichtig.
So wichtig. Und beide Eltern brüten, ne?
Ja, genau. Also, das habe ich auch nochmal nachgelesen, dass beide Eltern...
It's a 50-50 situation.
...brüten. Ganz genau. So, was haben wir noch zu erzählen?
Ich finde, wir haben jetzt viel erzählt. Wir können jetzt auch in die Kultur mal rein.
Ja.
Also ich finde, das war doch schön und gut. Und jetzt haben wir auch schon gesucht, was wir als nächstes machen. Nämlich wir machen den Gänsesäger. Das ist auch schon geklärt. Und danach gucken wir mal, ob wir ziehen oder ob wir vielleicht direkt die Grauammer machen. Wäre ich sogar für, weil das wirklich ein Vogel ist, der jetzt kommt und da ist und uns umgibt.
Ja.
Ich habe mal geguckt. Es gibt tatsächlich, es ist ja immer wieder irre, zum Alpenstrandläufer ein Song.
Nein.
Im Englischen heißt der Dunlin.
Und weißt du, warum das sein kann? Weil der auf Schottland, in Schottland und in Großbritannien wirklich ein häufiger und bekannter Vogel ist. Und,
siehst du mal, der hat einen ganz einfachen Namen,
Ja, und ich glaube, das ist wirklich, liegt auch daran, dass du eben, du bist... Und Schottland hat ja viel Küste, Großbritannien insgesamt und Nordamerika, was ja auch ein großer Musikmarkt ist, Kanada und so weiter. Und ich glaube, dass diese Art dort viel bekannter ist als bei uns.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe mich nämlich auch echt gewundert. Es ist auf dem Album drauf von einem Künstler, der heißt Dust Follows. Ich glaube, das war 2020, kam das Album raus, eine EP mit 4 Songs. Und noch dabei sind der Swan, Willet, und Fairy Bryan. Und ich glaube, ich kenne Willett nicht, weiß nicht, was das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das alles Seevögel sind. Und da ist auch der Dunlan bei. Und das ist ein Künstler, über den ich leider nicht sehr viel herausfinden konnte. Ist also schwer zu recherchieren. Ich glaube, es ist, er kommt aus der UK oder Schottland, könnte ich mir vorstellen, und macht akustische Musik, Gitarrenmusik, ich würde mal Folk-mäßig. Sehr schön, das können wir uns anhören. Ich habe aber noch ein anderes Lied gefunden, du darfst das nämlich aussuchen heute. Ein anderes Lied gefunden von einer amerikanischen Künstlerin, die Seabirdie heißt, fand ich auch interessant. Und die hat auch 2025 ein Lied rausgebracht, das heißt Sesama K. Und ich glaube, das ist zusammen mit einem anderen Künstler gemacht worden. Waby heißt der auch aus L.A. Und ich glaube, das ist japanisch gesungen. Deshalb Sesama K. Ich weiß leider auch nicht, was es bedeutet. Aber ist auch ein schönes Lied. Und du darfst jetzt raussuchen, was wir uns denn anhören. Also was willst du?
Warte Dunlan? Mal, das Letzte hat mit Dunlan nur was zu tun, weil sie Seabirdie heißt.
Ja, genau. Es ist also viel weniger.
Dann nehme ich das Erste, weil ich finde, es gibt, also wenn schon mal jemand wirklich genauso heißt wie die Vogelart, dann würde ich das ganz gerne hören. Ja. Weil Seabirdie können wir ja noch bei 100 anderen Seabirdies hören.
Das stimmt, aber er heißt nicht Dunlan, er heißt Dust Follows, aber das Lied heißt Dunlan.
Ja, das meinte ich damit, genau. Ja, ja.
Dann machen wir das.
Das machen wir gleich, und bevor wir uns hier auseinander bewegen, würde ich gerne noch einen Hinweis machen zum Thema Frühling und Vogelkartierung. Und zwar wollte ich das schon ewig erzählen. Uns haben die Verantwortlichen von Adebar 2, das ist der Atlas deutscher Brutvogelarten, geschrieben, und ich kartiere da auch mit. Und da will ich ganz kurz für Werbung machen, weil jetzt die Zeit ist, wo ihr euch noch damit beschäftigen könnt, ob ihr mitmachen wollt bei der größten Vogelerfassung überhaupt. Und zwar geht es darum, die ganzen Zahlen, die wir haben über unsere heimischen Brutvögel, die nehmen wir ganz oft aus der Adebar 1 Zählung, und die ging bis 2009. Das ist bald 20 Jahre her, und da wurden 5 Jahre lang die Bestände ganz, ganz, ganz intensiv erfasst. So, super wichtig für die Wissenschaft, auch für uns, alles, was wir hier erzählen. Es gibt jetzt aktuell seit letztem Jahr die Adebar 2-Zählung, und da kann jeder, der mitmachen will, ein Gebiet übernehmen. Ihr könnt euch auf der Homepage informieren, auch über die Methode und so weiter. Und ihr könnt dieses Gebiet übernehmen und nach einer bestimmten Methode dort die Vögel zählen. Das heißt, ihr seid dann verantwortlich oder mitverantwortlich für ein Gebiet, in dem ihr wohnt, und könnt dazu beitragen, dass dort die Vogelbestände von Blaumeise bis über seltene Arten exakt erfasst werden.
Super.
Und am Ende Teil dieses Adebars seid. Adebar ist die Abkürzung, natürlich Adebar, weil es ein schönes Wort ist für unseren Klapperstorch, aber Atlas deutscher Brutvogelarten. So, und das war jetzt ein bisschen langweilig von mir erzählt, aber
nein,
es ist wichtig.
Super.
Weil ich mache da auch mit, dass wenn man mitmacht, sollte man es anständig machen, das heißt jetzt dann auch demnächst loslegen und morgens um 6 loslegen, und dann gibt es, wie gesagt, eine bestimmte Methode, wie man möglichst alles erfasst. Es gibt Regionalkoordinatoren und Koordinatorinnen für die jeweiligen Gebiete in den Bundesländern, mit denen man sich dann vernetzen kann. Eine gewisse Art Kenntnis sollte da sein, das ist wichtig. Also trotzdem würde ich mir an eurer Stelle das mal angucken. Die suchen tatsächlich noch Leute, die mitmachen, weil ganz viele Flecken sind, also einige Flecken sind tatsächlich noch leer und unbesetzt. Und es soll ja ein möglichst gutes Bild von ganz Deutschland geben. Und wenn ihr mitten in Köln oder mitten in Düsseldorf machen wollt und da ist schon besetzt, dann kann man auch mitmachen. Also man kann Mitkartierer sein, genau.
Ja, und vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt nicht so genau den Zusammenhang, sowas ist natürlich auch super wichtig für den Schutz dieser Vögel, ne?
Ja,
dass wenn wir
geht's.
Zahlen haben und sagen können, okay, so und so viele Tiere haben wir da in der Zählung wahrgenommen, dass man das auch nutzen kann, um zum Beispiel mögliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Förderungen zu bekommen. Also dafür ist Adebar auch super und super wichtig, weil wenn wir einfach nur erzählen, ja, wir haben irgendwie das Gefühl, das wird weniger, haben wir da leider nicht die die wirklichen Mittel in der Hand, um was zu bewirken. Deswegen ganz wichtig.
Super. Genau, und das läuft über den DDA, das ist der Dachverband Deutscher AWV-Nisten. Und das Motto, ich habe nochmal nachgeguckt, was überall steht, ist Zählen, Wissen, Schützen. Also es ist genau diese Reihenfolge, die du gerade genannt hast. Und was ich daran toll finde, man erfasst alles. Also auch Haussperling und Star und Blaumeise, habe ich gerade schon gesagt. Und es gibt ganz viele Zählprogramme für seltene Vogelarten, für seltene Wasservogelarten und so weiter. Die sind alle, die werden alle gezählt, immer schon. Aber bei Adebar geht es eben darum, alles zu erfassen. Und nur dann kann man sagen, ach guck mal, der Spatz hat in den letzten 20 Jahren auch so und so viel an Populationszahl eingebüßt, doof formuliert. Mhm. So. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir auch immer kritisiert haben, dass bei den Allerweltsarten häufig gar keine klaren Zahlen da sind. Genau, deswegen, weil wir jetzt bei dieser Folge hinten noch ein bisschen Zeit hatten, habe ich gedacht, mache ich mal Werbung. Ihr könnt einfach Adebar in eine Suchmaschine eurer Wahl eingeben oder adebar.dda-web.de. Wir können das auch nochmal bei uns in unsere Shownotes schreiben.
Ja, genau. Können wir doch machen. Das ist doch super.
Gut.
Ja, cool. Dann würde ich jetzt mal loslegen mit Dust Follows. Wir schreiben das Buch und Adebar in die Shownotes. Für die, die sich den Podcast anhören bei Spotify etc. Und ich wünsche jedem einen wunderschönen Frühlingsstart und öffnet eure Herzen und seid ganz glücklich und nehmt euch die Zeit und geht spazieren und guckt nach oben oder nach unten, gibt's auch.
Oder nach unten, geht raus und erzählt euren FreundInnen davon, wie schön unsere Welt da draußen ist und unsere Natur und dass wir sie bewahren sollten. Das ist mein Wort zum Dienstag.
Ja, Marit Jod, Philipp, schönen Tag. Wie bis Dienstag? Dann. Montag haben wir, meine Güte.
Ja, Wort zum Dienstag.
Ach so, ja, gut. Okay. Ja, gut.
Also, tschüss.